könntest mich anschreien, aber willst mir eigentlich ganz nah sein. Und wenn ich jemand anschreie, dann komme ich nicht an dein Ohr, sondern dann bin ich auf jeden Fall auf Distanz. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist auch das, was Gott so im Stillen zu uns spricht, weil er halt will, dass wir nah rankommen an sein Herz.
Worship Sofa. Musik und Theologie im Gespräch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Worship Sofa, dem Lobpreis-Podcast für Gemeinde. Und wir sind heute zu Gast bei Bastian Benoit in sozusagen der schwäbischen Toskana. Hier ist wunderbares Wetter. Also normalerweise haben wir ja auf unserem Sofa jemanden zu Gast, aber diesmal sind wir sozusagen auf deinem Sofa zu Gast. Ja,
seid herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Wir sind schon ganz wunderbar empfangen worden von deinen drei Kindern. Ja, Bastian Benoit, wer verbirgt sich hinter diesem Namen? Dem wollen wir heute auf den Grund gehen.
Genau, und wir haben natürlich ein bisschen recherchiert über dich. Mhm. Und du bist Sänger, du bist Songwriter, Musiker. Und ich würde sagen, Anbetung scheint sich so durch dein ganzes Leben zu ziehen. Du hast auch das Worship-Kollektiv von Soul Devotion geleitet und Produktion begleitet. Und du bist Lehrer.
Auch. Und? Vor allem eigentlich.
Ja, okay.
Zeitlich gesehen zumindest, ja.
Und ich denke, die meisten werden dich aber vermutlich kennen durch deine Auftritte bei The Voice of Germany. Und ich würde sagen, ich fange gleich mal mit einer Frage an. Mhm. Ich habe mir nämlich vorgestellt, wie ist das, wenn man in einer riesen abgedunkelten Halle steht, angestrahlt von wärmenden Scheinwerfern, der Puls auf 180 vermute ich oder mindestens 200. Man singt und dann hört man einen besonderen Ton und Steffi und Peter drehen sich um. Was war das für ein Gefühl? Kann man das überhaupt aufnehmen in so einem Moment?
Also man muss sagen, den Ton hört man tatsächlich gar nicht. Nee, den machen sie nachher noch rein. Damit er dich nicht ablenkt beim Singen.
Ah ja, sehr gut.
Also es war schon einfach so dieser Moment, war so, okay, das passiert jetzt gerade nicht wirklich, oder? Also weil, ja, ich habe mir auch gewünscht, dass die Steffi sich irgendwie umdreht Silbermond fängt und so. Und ja, dann ist es passiert und dann stehst du da oben und denkst du so, in welchem Film bin ich eigentlich gelandet?
Ist der Puls dann runtergegangen?
Als ich angefangen habe mit Singen und der Song losging, wurde es schon besser. Davor war es, noch nie so schlimm wie da.
Ja. Ich habe mal von Jonas gehört, dass das Schwierige ist, dass du on point performen musst. Mhm. Du hast nicht ein Konzert, wo du irgendwie ein, zwei Lieder spielst und irgendwann kommst du rein, sondern du wirst direkt reingeschmissen.
Los. Aber klar, du wirst ja auch gut gecoacht. Und, du hast die eine Chance tatsächlich. Ja.
Es ist ja so, dass man sich normalerweise für so eine Castingshow bewirbt. Bei dir ist es anders gelaufen. Ein Scout hat dich sozusagen angesprochen. Was hat der gesagt? Was hat er dir versprochen? Oder?
Gar nicht viel. Also da kommt einfach eine E-Mail und sagt, hey, ich habe deinen Song, Lichtermeer, irgendwie auf YouTube gesehen und ist cool und hast du nicht Bock, dich zu bewerben? Hier ist ein Code, den kannst du eingeben.
Ja, krass, okay.
Im Nachhinein, glaube ich, der Code hat einfach nur denen gesagt, dass der Scout was gebracht hat.
Ach so.
Ich habe dadurch keine Runde übersprungen oder also zumindest hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt weniger da vorsingen muss als andere.
Und deine Familie, die war gleich, die fand es super oder?
Also meine Familie wusste zum Glück nicht, also ich wusste zum Glück auch nicht, was da wirklich dann auf mich zukommt, sonst hätten wir das wahrscheinlich ziemlich sicher gecancelt.
Ja. Mhm.
Weil das, also jetzt schon ein großes zeitliches Commitment, dass man da eingeht letzten Endes, kriegst halt Stück für Stück dann halt gesagt und dann, klar, wenn es die nächste Runde geht, dann heißt es dann das und das, aber da denkst du ja nicht drüber nach, wenn du dich da bewirbst.
Mhm.
Genau, also es war dann schon sportlich auch für uns als Family und war dann auch gut, wo es dann vorbei war.
Hat das dein Leben verändert?
Insofern, dass ich dort gemerkt habe, ein Stück mehr, was ich eigentlich gern machen möchte mit meiner Musik. Also ich war so zu dem Zeitpunkt, erstes Album war da und es war so ausgelegt, man kann es interpretieren auf einem christlichen Background und ich kann in das Du auch irgendwie in Gott oder in Jesus einsetzen, aber muss es nicht. Und es war so der Versuch zu gucken, wo geht da vielleicht eine Tür auf, außerhalb der christlichen Bubble, sage ich mal. Und habe da dann gemerkt relativ schnell, dass da keine Türen aufgegangen sind dadurch. und ich meinen Platz mehr denn je irgendwie in dieser christlichen Szene auch sehe und gar nicht den Drang habe jetzt irgendwie zu sagen, oh, ich muss jetzt irgendwie coolen säkularen Festivals spielen oder so. Also wäre natürlich auch schön, aber das ist nicht mein Ziel. Mhm. Und so ist meine Musik jetzt auch nicht mehr angelegt. Und ich glaube, ich habe dadurch auch noch ein Stück mehr Frieden gefunden über, ich darf das als Nebenjob machen, weil einfach viele da kennengelernt haben, die musste Hochzeiten spielen und dann bist du hier noch und hast da noch dein Projekt und um irgendwie halt über die Runden zu kommen. Und ich denke mir so, boah, das ist echt anstrengend und dann, ich will lieber einfach die Musik machen, wo mein Herz dafür schlägt, nicht wo nachher das Geld im Geldbeutel landet. Das ist irgendwie nicht so cool. Deswegen, war so dieses, ist gut, wo du gerade bist.
Ja. Caro hat es vorhin schon gesagt, Anbetung ist ja auch was dein Leben irgendwie auch durchzieht, auch musikalisch durchzieht. Was waren da erste wichtige Stationen in deinem Leben als Musiker, als Lobpreismusiker? Wie fing das an?
Also ich würde sagen, so von 14 bis 19 hatte ich so eine wilde Punkrock Teenie, wo wir uns damals geschworen haben, wir werden unser Leben lang Punkrock machen und nie was anderes. Und dann war aber...
Ihr habt sogar eine Europatour gemacht, glaube ich, ne? So eine kleine, also Österreich, habe ich gelesen.
Ja, wir waren schon, was ich glaube, wir haben echt im Jahr irgendwie schon 50 Konzerte gespielt oder so.
Mit 16, oder?
Ja, da war ich, ihr seid echt so gut informiert. wo steht denn das alles?
Wir haben deinen Wikipedia-Eintrag gelesen.
Ach so, okay, da steht es. Okay, gut. genau. Und ja, es war christlicher Punkrock. Mhm. Aber ich habe dann meinen Zivi gemacht in Stuttgart und habe in dem Jahr einfach viele Gemeinden besucht, wo ich wusste, okay, ich kann jetzt nicht irgendwo groß andocken und schaue mir einfach alles mal an, was es gibt. Und habe da erst so richtig dieses Lobpreis-Anbetungsthema eigentlich kennengelernt. Mhm. Und war aber sofort so, okay, krass, da kommt quasi dieses Musik und Glaube einfach so zusammen, wo ich dachte, okay, das will ich machen. Und da passt mein Begabungsprofil einfach perfekt rein und mein Herz. Und ja, dann war das seitdem Thema und ist auch nicht mehr wegzudenken.
Hast du den Punkrock vermisst, dann beim Worship-Musik machen?
Also, es ist schon was, wo ich dann mit meinem Solo-Projekt dann gedacht habe, es macht schon einfach richtig Laune, dann auf der Bühne mal richtig so alles rauszuhauen, was halt geht. Absolut. Und das vermisse ich schon, auch manchmal am Worship irgendwie. Ist alles schon schön seicht und klar, das ist irgendwie eine fette Bridge. Aber es ist dann doch, so richtig musikalisches Feuerwerk dann oftmals dann doch nicht.
Ja, genau.
Ja.
Und du bist bei Soul Devotion irgendwann gelandet. Hängt Soul Devotion mit dem EJW zusammen? Also ist das eine Initiative?
Nicht direkt, aber also ich habe Soul Devotion...
Also EJW, Evangelisches Jugendwerk Württemberg.
In Württemberg,
ne?
Genau.
Hängt auch, glaube ich, ist die Kirche, Evangelische Kirche, glaube ich.
Ja, ist von der Landeskirche eben die Jugendarbeit.
Und Soul Devotion, da warst du Worship-Leiter.
Genau. Und ich habe dort im EJW während meinem CV die Soul Devotion Menschen so kennengelernt, weil das eben Veranstaltungen sich dann auch teilweise von Evangelischem Jugendwerk und von Soul Devotion zusammen veranstaltet wurden. Und bin dann da über mein CV reingerutscht quasi. Und da hat eben Lobpreis und Anbetung war der Kern von Anfang an. Und
das heißt, es gehört, also Soul Devotion, Herzschlag ist Anbetung?
Ja, also auf jeden Fall, so diese DNA.
Musikalische Anbetung, ja.
Genau, also es ist immer so, okay, Soul Devotion, ist mehr als eine Band? Also ja, es ist mehr als eine Band, aber das war einfach so, war schon so diese, sag ich mal, so diese Speerspitze oder treibende Kraft, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen was prägen und was bewegen und ja, genau.
Ja. Und das heißt, Soul Devotion ist ein Verein, oder? Und die haben Events gemacht oder waren sie in einer Gemeinde angeschlossen? Oder?
Genau, also war ein Verein, wir haben uns aufgelöst vor 5 Jahren oder so und war bei Kirche im Aufbruch, die haben die Zeltstadt und machen immer noch die Zeltstadt auf der Schwäbischen Alb, so ein großes Event, einmal jährlich und da haben die Jugendarbeit gemacht und sind da dann daraus gewachsen und dann eben auch überregional netzwerkmäßig in Gemeinden unterwegs gewesen, um Leute zuzurüsten, auch zu gucken, im Reich Gottes, wo ist dein Platz?
Ja.
Das war so unser Ziel, zu gucken, hey, wo jeder so mitspielen kann.
Ja.
Und,
Und warst du dort angestellt?
Ich war da angestellt zu 30%. Also ich habe es ehrenamtlich gemacht und dann habe ich mein Ref fertig gemacht und dann war klar, okay, ich kann das jetzt nicht ehrenamtlich weitermachen, weil es waren schon zwei Kinder dann da und dann haben die gesagt, hey, passt, wir würden dich auch anstellen.
Ja.
Und dann bin ich Teilzeit in die Schule eingestiegen und Teilzeit dann bei Solly Washen.
Und wie war das, als dann so Hobby zum Beruf wurde? Oder ich würde ja auch sagen, Anbetung ist ja auch oft was, wo man selber man hat einen Glaubenszugang oder einen Teil der eigenen Spiritualität und dann wird es aber irgendwie zum Beruf. Hat das für dich was verändert?
Also ich kämpfe immer noch manchmal damit, wenn ich, keine Ahnung, meine Runde drehe oder meine Zeit mit Gott verbringe, so dieser Moment von, hey, warum mache ich das jetzt eigentlich gerade? Mache ich jetzt, weil ich wirklich nur Gott suche?
Ja.
Oder mache ich das, um Input zu bekommen oder aufgetankt zu werden, um wieder irgendwie einen guten Song zu schreiben, um wieder irgendwie die Power zu kriegen für einen Auftritt? Und das finde ich schon, das hat es auf jeden Fall, diese Momente von, okay, da musst du schon darum ringen und dich bewusst auch wieder dran erinnern zu sagen, hey, ich mache das jetzt nicht, um irgendwie auf der Bühne zu stehen, sondern in erster Linie geht es einfach um Beziehung und alles andere darf auch sein und ist gut. Das wäre wahrscheinlich nicht so, wenn ich nicht das als Job auch machen würde.
Wie habt ihr das, also ihr wart ja eine Band, wie habt ihr dieses geistliche Leben oder Jüngerschaft innerhalb der Band gelebt? War das Teil der Arbeit? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also wir waren kollektiv, also das heißt, wir haben versucht, schon das relativ offen zu gestalten, auch für Leute, um neu andocken zu können. Und haben auch bewusst dann geguckt, okay, diese Events eignen sich irgendwie, um auch Leute mitzunehmen, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Und haben dieses Gemeinschaftsgedanken aber von Anfang an relativ hoch auch gehangen. Also es war unser Wunsch nie, nur eine Arbeitsgemeinschaft zu sein. Und wir haben dann irgendwann auch gemerkt, dass wir das ein Stück weit geworden sind und man geht halt zu einem Event, bereitet sich davor und probst und bist dann da wieder auf der Bühne und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir haben einfach mal einen Abend im Monat, also wir waren ja wirklich auch überregional, von Heidelberg bis, keine Ahnung, Stuttgart, alles so dazwischen, Karlsruhe, haben gesagt, okay, einen Abend treffen wir uns einfach nur, um Gemeinschaft zu haben und Gott anzubeten, ohne eine Agenda zu haben. Weil du hast eigentlich immer eine Agenda, auch wenn du im Gottesdienst irgendwie 20 Minuten eine Zeit gestaltest oder 30 Minuten, das ist ja einfach bist so eingepfercht und ja, da haben wir gemerkt, das ist ein Stück weit verloren gegangen und da wollen wir eigentlich, aus dem soll alles entspringen.
Ja.
Und das war uns von Anfang an wichtig.
Ich glaube, das hatte Daniel Jacobi mal gesagt, Schlagzeugdozent auch am TSC, dass Band eigentlich Vertrauen heißt. Also eigentlich geht es ganz viel um Vertrauen oder wesentlich um Vertrauen.
Ja.
Kann der andere, vertraut er mir, dass ich im richtigen Moment ihn an den richtigen Ort bringe oder dass er im richtigen Moment vielleicht vorangeht, wenn es das braucht?
Ja, und ich denke auch gerade, wenn man das mit säkular Musik zu machen vergleicht, ist wirklich, glaube ich, das ist eine ganz große Chance, auch in Lobpreis- und Anbetungsmusik, dass es nicht nur um die Musik als solches geht, sondern das, was Übergeordnetes, also was sich Verschenkendes, was von einem Weggehenden, das eine ganz große Rolle spielt auch.
Ja.
Und das war sicher bei euch auch spürbar, dann eben wahrscheinlich auch
auf
der Bühne. Ja.
Ja.
Wie seid ihr mit Spannungen umgegangen? Gab es das? Gibt es ja eigentlich immer, wenn Menschen zusammenkommen, gibt es auch Schwierigkeiten. Wie war so die Kultur im Umgang miteinander?
Genau. Ja, voll. Also gerade auch durch wechselnde Besetzungen, also hatten wir immer wieder diese Stormy-Phase.
Genau, du durchläufst immer
halt,
wieder.
Es ist nicht jetzt, keine Ahnung, Outbreak Band, wie 12 Jahre zusammen unterwegs und eigentlich irgendwie immer die gleichen Leute, so war das bei uns nicht. Und es war schon immer wieder auch anstrengend und ich glaube, was mir schon geholfen, also ich habe dann einfach auch viel andere Leute dazu genommen, wo ich weiß, ja, die sind ein bisschen extern, kennen aber trotzdem, was wir machen und hab dann vor allem eine Person gehabt, die mich einfach gecoacht hat, gesagt hat, hey, guck mal hier und ein bisschen so diese Vogelperspektive einzunehmen und dann einfach richtig offen kommunizieren mit den Leuten. Und ja, sie hat ja gesagt, so, schon war so dieses, hey, wo ist dein Platz? Und viele waren da und haben gemerkt oder haben vielleicht nicht gemerkt und ich hab's gemerkt oder andere haben gemerkt, ist gut, dass die das machen, aber es ist vielleicht nicht der richtige Ort.
Ja, das heißt, ihr habt auch sehr ehrliche Gespräche.
Sehr ehrlich. Dann, also wirklich auch, auch Sänger, wo wir gesagt haben, hey, du hast ein Herz für Anbetung, aber auf dem Level, wo wir das zum, also bei dem Event hier machen, tut mir leid, aber dafür ist es noch nicht da, wo es eigentlich sein müsste. Mhm. Und das sind schon so schwere Gespräche, wo ich echt immer gedacht habe, oh, kannst du das so sagen? Ja. Und also, weil du kennst ja die und du siehst das Herz von den Menschen. Und dann aber nicht zu sagen, und tschüss, sondern hey, wo ist dann dein Platz und wo kannst du mit andocken oder wie kannst du da noch wachsen, wenn du dahin willst?
Hast du damit gute Erfahrungen gemacht, also mit so konfrontativen Gesprächen? Also war das am Ende wirklich eine gute Lösung sozusagen für alle? Oder gab es da wirklich auch Dinge, die sich nie wirklich oder manchmal nicht auflösen konnten als Spannung? So?
Also ich würde sagen, im Nachhinein war das gut, auf jeden Fall, in der Situation.
Ja.
Und auch dann, klar, die Wochen danach war dann schon teilweise schwierig. Ein Liebesaspekt zu sagen, hey, ich sehe dich und ich will das Beste für dich und deswegen sage ich dir auch ehrlich, wie ich die Sachen sehe. Auf menschlicher Ebene, wo eine Beziehung da ist. Ja, ich kann nicht einfach sagen, hey, du bist ein Scheißsänger, sorry, raus mit dir. Also das geht, ich meine, da passiert wahrscheinlich gemeint einfach auch viel blöde Sachen, wo die Basis, wenn die nicht da ist und die Beziehung nicht stimmt, dann kann sowas halt auch ganz blöd enden.
Ja, oder auch umgekehrt, dass eben nicht solche Gespräche nicht stattfinden.
Und, ja, genau.
Und
gärt es so vor sich hin und
es gärt und
irgendwann gibt es einen großen Boom.
Ja. Ich würde sagen, es setzt natürlich voraus, dass du jemanden hast, der offiziell die Leitung hat, ne? Der aus einer Perspektive raus, sei es Vorstand oder Pastor oder Musikleiter oder das auch sagen kann, beziehungsweise vielleicht auch entscheiden kann, wo ist der Rahmen für jemanden und in welchem Bereich.
Ja, oder halt viel besser würde ich sagen, eigentlich nur ein Leitungsteam.
Genau.
Weil, also ich habe auch solche Gespräche nie geführt, ohne mit mindestens einer anderen Person davor gesprochen zu haben. Weil ich nicht als jemand dastehen wollte, der nachher sagt, ja, du bist gut genug, du nicht. Und der darf das alles entscheiden und ich sehe das aber anders. Und
Was natürlich ein sehr, ich würde sagen, auch ein heißes Thema in Gemeinde. Wo liegt der Anspruch? Ne? Und wo sagen wir aber, wir wollen integrativ arbeiten und wir wollen, dass auch Menschen, die Potenzial haben, ihren Raum finden.
Ja.
Und wie entscheiden wir, wer Potenzial hat? Ich glaube, das bewegt viele schon. Ich finde es auch tatsächlich gar nicht so einfach, wie man da weise umgeht. Vielleicht muss das auch einfach jedes Musikteam für sich selber entscheiden oder jede Gemeinde, Leitungskreis, wo möchte man den Fokus setzen.
Ja, ich finde aber den Ansatz, den du jetzt gerade beschrieben hast, sehr, sehr schön, dass man sich bemüht hat, Leute an den richtigen Ort zu stellen und dahin zu stellen, wo sie auch wachsen können. Also in Talenten wachsen, geistlich wachsen. Und mit diesem Ansatz ist ja im Grunde genommen auch Raum für vieles und für viele und auch für viele Talente.
Ja, und ich glaube halt auch, dass in unseren Kreisen es ist so, okay, du machst Musik und es kommt ganz schnell dieser Erfolgsgedanke mit rein, im Sinne von, okay, also muss ich jetzt irgendwann auf der größten Bühne spielen, die es in Deutschland so gibt. Also gerade angefeuert durch Social Media und so weiter, wo du halt siehst, was die anderen so machen und jeder kann irgendwie produzieren und das Ding ist halt, also das, ich habe das gelesen, mich hat es so getroffen, aber ich fand es so wahr, dass nicht jeder von uns hat einfach den gleichen Ruf. Also und auch deine Musikalität zeigt dir ein Stück weit, wo dein Platz ist. Also ich glaube, wir können alle besser werden und können alle üben, aber ich werde nie an den gleichen Punkt kommen wie ein paar andere, die definitiv einfach besser und begabter sind wie ich. Und was heißt es dann im Umkehrschluss? Kann ich jetzt sagen, okay, also muss ich mich noch mehr abkrampfen, um das genau da spielen zu können, wo die auch spielen? Oder ich fange an, meinen Frieden damit zu finden und zu sagen, okay, dann heißt es halt, dass ich halt für andere Settings eher gemacht bin. Das tut manchmal weh, das sich einzugestehen, aber ich finde, das ist der einzig gesunde Weg.
Und es gibt ja auch innerhalb der Musiker ganz viel unterschiedliche Rollen. Also jeder Musiker in einer Band füllt ja auch einen ganz unterschiedlichen Platz aus und hat eine unterschiedliche Aufgabe. Was macht sozusagen den Unterschied zwischen, ich bin quasi Frontsänger einer Band und ich leite geistlich als Frontsänger in einer Band? Welchen Ansatz hast du da? Es ist ja eine Sache, ein Lied schön zu singen und sehr gut zu singen.
Ja.
Und im Lobpreis geht es ja doch auch darum, andere Menschen durch den Lobpreis zu führen, sie anzuleiten, ihnen Sicherheit zu geben, ihnen Raum zu ermöglichen, Gott zu begegnen.
Der Gemeinde jetzt auch. Ich weiß nicht nur deine Band, sondern auch der Gemeinde.
Genau.
Also ich bin manchmal aus Lobpreiszeiten rausgegangen und habe gedacht, okay, das war jetzt für mich keine wertvolle Zeit. Hat sich eher echt nach Arbeit angefühlt. aber hab dann Leute, die plötzlich kommen und sagen, boah, ist auch so, also wirklich, wo du denkst, so, hä, also haben wir die gleiche Lobpreiszeit erlebt? Ich weiß nicht. Bin da gar nicht so sicher. Und so dieses sich selbst, ja, ein Stück weit in dem Sinne zurückzunehmen, dass ich auch gar nicht meine eigene Lobpreiszeit da oben jetzt haben muss, um zu sagen, ja, das war jetzt eine richtig gute Lobpreiszeit, sondern das Bewerten einfach erstmal versuchen, das nicht zu machen. Mhm. Und das ist schon klar, also ist irgendwie so ein Auge zu, ein Auge auf. So, du hast natürlich, schaltest nicht komplett auf Flugmodus und bist in deinem Wohnzimmer, sondern bist halt auf der Bühne und musst halt gucken, was passiert in dem Raum. Und das ist schon auch, ja, dann Arbeit und anstrengend auf jeden Fall auch, aber es ist einfach key, die Sensoren da nicht zu verschließen, sondern ja, das ist eine Aufgabe, um die Leute da mitzunehmen, deinen Job gut zu machen.
Das ist ein gutes Stichwort. Was heißt denn, man macht seinen Job? Was heißt das konkret für eine Anbetungsleiter?
Für eine Band?
Ja. Oder auch vielleicht einen echten Anbetungsleiter. Beziehungsweise man fungiert ja immer zusammen, aber wann hat man seinen Job gemacht? Das ist genau in dem Setting. Mhm. Wir rechnen ja immer damit, dass wir mit einem Geist zusammenarbeiten, der weht, wo er will.
Ja.
Und die Frage ist irgendwie schon, finde ich, spannend, wann hat eine Worship-Band ihren Job gemacht?
Also ich würde es, glaube ich, definieren als es den Menschen möglichst einfach gemacht zu haben, ihre persönliche Zeit mit Gott zu gestalten in dem Setting. Also du kannst ja durch viele Sachen auch im Weg stehen. Mhm. Und vieles, ja, beispielsweise irgendwie, das halt ein Song und dann also irgendwie ein harter Bruch dazwischen zum nächsten, wo jemand, der hat gerade in einer einfach voll die gute Gebetsphase hat und dann so denkt, hey, was passiert jetzt?
Du irritierst und störst.
Das wird dann manchmal, finde ich, dann so gesagt, okay, du musst als Band dann unsichtbar werden. Da kann ich aber mittlerweile nicht mehr unterschreiben.
Ich auch nicht,
denk,
das sehe ich genauso. Ja.
Nee, also ich will auch Leute inspirieren und die einfach dann sich das anhören und denken, boah, wie schön ist das eigentlich? Und darin auch Gott entdecken. Deswegen, ja, auch dadurch kannst du ja Gott begegnen, wenn Leute auch mal nur ein Lied zuhören und wo du sagst, hey, jetzt, genau, lasst auf euch wirken, ihr müsst nicht mitsingen. Aber so dieses möglichst einfach machen, weil ich kann nicht erreichen, dass die Leute Gott begegnen.
Ja.
Also, das wäre wahrscheinlich eine fatale Definition. Weil, genau, ich bin nicht Gott. Und, genau, deswegen, ja, das ist, glaube ich, mein so.
Ja, ich denke, also ich sehe das auch so, wenn du nicht präsent bist. Also ich glaube, präsent sein ist ganz wichtig. Und die Rolle einnehmen, die man hat auf der Bühne. Wenn du nicht präsent bist, kann Gott auch nicht durch dich wirken. Ja. Wenn du unsichtbar bist, dann bleibt er auch unsichtbar, weil er durch uns wirkt und in uns wirkt.
Ja, guter Punkt, ja. Aber das können wir gerade so aufschreiben. Wenn du unsichtbar bist, dann bleibt Gott auch unsichtbar. Ja. Das ist ein schönes Statement, ja.
Hast du schon Situationen erlebt, wo du auf die Bühne musstest und du warst nicht mit dir im Reinen? Also, ich kenne das so, manchmal hat man vielleicht einen Streit vorher oder...
Ja, immer wieder, habe ich immer noch. Also ich finde, ja, meistens ist so direkt vorm Auftritt, wo ich dann merke, okay, mit der Family ist gerade irgendwie, geht's drunter und drüber und meine Frau ist am Anschlag.
Ja.
Und jetzt gehst du auf die Bühne und musst hier 1,5 Stunden die Leute mitnehmen und so. Also das habe ich immer. Nicht immer, aber immer wieder, genau. Und
ja, wie gehst du damit um? Oder hast du mit für dich irgendwie Strategien gefunden oder Wege?
Also ich habe keine Lösung gefunden in dem Sinne, sondern versuche einfach das anzunehmen als Abhängigkeitssignal. Also ich kann, genau, mich noch so gut fühlen, aber ich kann es letzten Endes nicht machen. Dass das was ist, wo die Leute nachher, wie schon gesagt, Gott erleben. Und ich kann dann irgendwie einfach nur sagen, hey, ich bin definitiv nicht da jetzt, wo ich gern sein würde, aber hey, nimm das, was ich habe und mach was Gutes draus.
Ich kenne das auch, also ich für mich macht das dann manchmal, dass ich irgendwann, weil mir das auch ab und zu passiert oder öfter immer wieder, dass ich mir dann auch ganz bewusst sage, und ich lebe jetzt aus deiner Gnade und gehe jetzt aus deiner Gnade. Ich darf hier sein, so wie ich bin und als Begnadigter.
Ja, und diese Durchlässigkeit wirklich auch, dass es noch was braucht, was wirkt, was über uns hinausgeht, das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Eigenschaft für Musiker generell, aber eben gerade auch für Anbetungen. Das ist nicht nur das ist, was wir auf der Bühne tun, sondern etwas Durchlässiges passiert. Definitiv, ja.
Ja, und ich fand auch gut, dass du das gesagt hast, weil ich glaube auch, es gibt Dinge, die sollte eine Worship-Band auch nicht tun.
Ja.
Also zu glauben, wir könnten die Wirkung am Ende bestimmen oder durch noch eine Wiederholung noch verstärken, ist, glaube ich, fatal, auf diesen Weg zu gehen. Also dann verliert es, glaube ich, jegliche Resonanz und jegliche Natürlichkeit. Ja. Und also nicht, dass man Angst davor haben muss, im anderen Extrem jetzt zu sagen, oh, ich darf jetzt ja nichts lenken und tun. Ich glaube, präsent seine Rolle ausfüllen.
Und trotzdem ist es ja immer auch was zu einem zurückkommt. Also es ist ja trotzdem auch sozusagen eine Gemeinde oder eine Zuhörerschaft da, die auch was mit einem macht. Das heißt, wenn die wirklich mitgeht, wenn da eine Resonanz entsteht, dann ist es, macht es ja auch wiederum was mit einem, der auf der Bühne steht sozusagen. Ich finde das auch ein ganz interessantes Phänomen, was du vorhin beschrieben hast, dass eben man selbst als Künstler manchmal auf der Bühne ist und hat so das Gefühl, es ist gar nichts passiert und hinterher kommen Leute und sagen, es ist unglaublich viel passiert und es ist wie wirklich diese Unverfügbarkeit. Ja. Man hat es einfach nicht in der Hand und darf es wirklich auch abgeben und es passieren lassen.
Oder Leute sitzen da total starr, vielleicht kennst du das auch, und gucken dich an, als hättest du alles, was du nur falsch machen kannst, falsch gemacht. Mhm. Und hinterher merkst du, die hat das eigentlich total bewegt.
Genau, und hinterher kommen genau die Leute zu dir und sagen dir, oh, wie krass ist eigentlich vorhanden. Und denkst so, okay.
Ja, lass uns doch mal über ein paar von deinen Songs sprechen. Wir haben ganz interessante Texte entdeckt. Ich bin gestern auf einen Song, über einen Song gestolpert, der hat den Titel Schrei mich an. Und der hat mich wahnsinnig berührt, weil das ist ja sozusagen ein Gebet. Ein sich wenden an Gott, weil Gott schweigt. Und im Grunde genommen, ja, wir wissen ja, es gibt unglaublich wenig Klagelieder, moderne Klagelieder. Das ist für mich so eigentlich auch eine Form von Klagelied. Und in dieser Formulierung eigentlich auch, vielleicht erinnert so ein bisschen an deine Punkrock-Vergangenheit im Tonfall.
Das stimmt, ja.
Ein bisschen
rockigere Nummer auf jeden Fall.
Und ganz interessante Formulierungen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, dass Gott wirklich auch in Rätseln spricht oder eben nicht verständlich ist oder komplett schweigt. Wie bist du zu diesem Song gekommen?
Also schon ein Thema, das mich einfach immer wieder bewegt. Bin ich so auf dem richtigen Weg? Irgendwie mit allem, was so zu mir gehört, mit Family und Beruf und Musik und so. Und da wird der Wunsch immer mal wieder laut, dass ich irgendwie es gern wissen würde, ob das wirklich jetzt so passt. So 100%. Also so nicht so 90, sondern so halt 100%. Und deswegen war so dieses, hey, ja, du musst, in der Bibel ist ja oft, hey, Gott spricht im Stillen oder im Flüstern oder im Säuseln. Und so, ja, aber ich kann man einmal Klartext haben, irgendwie so. so dieser Wunsch, der musste einmal raus. Und ich habe dann in der Bridge aber quasi auch das reingebracht, so hey, du könntest mich anschreien, aber willst mir eigentlich ganz nah sein. Und wenn ich jemand anschreie, dann komme ich nicht an dein Ohr, sondern dann bin ich auf jeden Fall auf Distanz. Und ich glaube, deswegen ist auch das, was Gott so im Stillen zu uns spricht, weil er halt will, dass wir nah rankommen an sein Herz. Und ja, das geht nicht, wenn er schreien würde, dann müsste ich nicht nah rankommen. Aber so muss ich ihn suchen und tagtäglich sagen, hey Gott, hier bin ich und leite mich auf deinem Weg und auf das Säuseln irgendwie warten und es wahrnehmen. Und ich glaube, das ist Gottes Herzschlag, da geht es eher um auch da wieder um Beziehung und nicht um klare Ansagen zu machen.
Ich glaube, man spürt diesen Beziehungsaspekt, den spürt man ganz stark in deiner Musik. Ich fühlte mich sehr abgeholt von dem Song. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die könnten sofort einstimmen in das, was du da singst und schreibst. Musik hat ja quasi, also fast auch ein seelsorgerliches Potenzial, also wirklich dem eine Sprache zu geben, was man fühlt. Und das ist für mich, kommt in ganz vielen Liedern von dir für mich durch, dass cool. du wirklich nah an den Menschen bist, dass dass du Worte findest, die
zur
sozusagen
Menschlichkeit.
Zur Menschlichkeit, ja, und Herzensgebet. Ist das was, was dich, was ist dein, was treibt dich an, wenn du Lieder schreibst?
Das ist zu 100% auch meine, auch eine von meinen, ja, meine Vision von, warum mache ich Musik?
Ja.
Schon, also ja, absolut, dass sich Leute verstanden fühlen und abgeholt durch die Songs, wo sie vielleicht von anderen Songs eher so überfahren werden, sondern ja. wirklich so im Leben. Ja. Und das ist auch das, was ich bei Konzerten. Also ich mache halt gerade eigentlich keine Worship-Konzerte, sondern ich mache eher wirklich Vortragskonzerte, wenn man so will. Aber dass Leute dann nachher kommen und wirklich teilweise im O-Ton sagen, hey, es war wie so eine Therapie.
Ja.
Ich bin irgendwie aufgerüttelt worden und dann wieder beruhigt und bin einmal dadurch durchgegangen und durchgetragen worden, im positiven Sinne dann letzten Endes. Und das finde ich einfach perfekt, also Ziel erreicht.
Ich habe das auch neulich selber erlebt, als du dieses Lied im Fürbitte-Teil gesungen hast.
Also kleiner Break.
Ja.
Wir waren wir waren in einem Kloster zusammen, wo wir dich auch kennengelernt haben.
Ja.
Genau. Und in dieser Zeit gab es auch ein Fürbitte-Gebet für die Ukraine, oder?
Mhm.
Und du hast, glaube ich, Weiße Fahnen gesungen.
Genau.
Oh, das war unglaublich. Also dieses Gebet war sowieso unglaublich rührend.
Und es hat das ganze Kollektiv, also alle Menschen, die in dem Raum saßen, glaube ich, ganz tief berührt und von Herzen einsteigen lassen auf eine ganz menschliche Art und Weise in die Fürbitte für Frieden auf der Welt. Also das war für mich ein ganz tiefer Moment. Ich glaube, das ist wirklich zentral, wenn man dich als Künstler erlebt, auch live erlebt oder auch deine Songs anhört. Das schwingt durch. Und das ist sicher auch ein ganz wichtiger Aspekt von Anbetung, oder? Es ist nicht immer nur sozusagen, es ist auch das Großmachen Gottes, aber es ist wirklich auch dieses Gott begegnet uns in Beziehung, er holt uns wirklich in unserem Herzen ab.
Mhm. Ja, finde ich super spannend, weil ja, genau das, du kannst, das ist ja kein christlicher Song, also Weiße Fahnen, ja?
Ja.
Ist ja kein Worship-Song, Kategorie nicht Worship, aber Leute begegnen darin irgendwie Gott. Und das finde ich halt super, super spannend, in dieser Schneise zu sein und zu erleben, dass Menschen vom Konzert nach Hause gehen, manchmal erfüllter wie nach einem Lobpreisabend. Das find ich will es gar nicht werten. Also ist es gar nicht, ich liebe das ja auch. So eine Worship-Night wirklich mal komplett mir dafür Zeit nehmen. Aber finde es auch total spannend, dass es nicht nur das eine sein muss, sondern es geht auch auf andere Weise. Und das, dafür würde ich mich gern einsetzen.
Mir hat mal ein Theologiedozent gesagt, die Musik und auch der Geist, die sich darin sehr ähnlich haben, die Kraft, dich irgendwo einzuhüllen, mitzunehmen auf eine Reise und dich verändert wieder an einem anderen Ort ins Leben hineinzustellen.
Ja.
Und das fand ich ganz stark, dieses Bild.
Ja, voll.
Dass es irgendwie etwas ist, was dich verändert, verwandelt, auch in eine andere Welt entführt und dann verändert wieder ins Leben setzt.
Mhm.
Und ganz spannend, dass das auch eben gar nicht durch einen Worship-Song unbedingt sein muss.
Ja.
Dass Musik wahrscheinlich auch in sich die Kraft hat oder eine Stimme auch in sich die Kraft hat, das zu schaffen.
Ja. Ja. Also ich finde vor allem ins Leben setzt richtig gut, weil also es kommt alles super Worship-kritisch rüber, ich verstehe mich nicht falsch, aber ja, manchmal ist es ja, habe ich so das Gefühl, okay, wir müssen uns halt in diesen himmlischen Sphären irgendwie verlieren. Und es ist auch schön, die Momente zu haben und die finde ich, habe ich auch und die brauche ich auch. Aber letzten Endes muss das ja ins Leben wieder fließen. Und habe eher so das Gefühl, manchmal bleibt es aber da stehen.
Ja.
In diesem, hey, ich und Gott und dann ist gut. Aber es fließt ja eigentlich weiter, so ist es zumindest gedacht. Ja.
Caro, wir haben noch einen zweiten Song gefunden, gell, der uns auch sehr berührt
hat. Ja, also ich muss sagen, ich feiere total deinen Song Wieder was falsch machen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich sagen soll, aber sagen wir mal so, ich kenne auch perfektionistische Züge.
Ja, ja.
Und ich weiß auch selber, wie sehr einen das einengen kann, wie sehr das auch einen manchmal davon abhält, das Ziel zu erreichen, wo man hin möchte und einem im Weg steht. Und eben in diesem Lied geht es, glaube ich, um Perfektionismus auch. Ne?
Ja.
Ich finde auch das Video super lustig. Also wenn ihr irgendwie die Chance habt, euch das mal anzugucken, ich finde es einfach richtig gut. Und ich glaube, auf der ist es nicht sogar die Version, die dann bei Spotify ist, sagst du am Schluss, glaube ich, noch, der Take war nicht gut, können wir den nochmal machen, ja, oder? Also ganz typisch. Und mich würde einfach interessieren, wie gehst du mit Fehlern mittlerweile um? Also es hört sich für mich so an in dem Song, als hättest du schon einen Weg durchschritten.
Mhm.
Von dem, wie gehe ich mit Niederlagen um, wie gehe ich mit Fehlern um? Wo stehst du da heute und was können wir da vielleicht auch von lernen?
Pui, ich wünschte, man könnte da was von mir lernen. Ich habe einfach das Gefühl, ich bin immer noch da, wo ich angefangen habe. Aber ja, ich finde einfach, also ich bin auf jeden Fall Perfektionist und ich gebe mein Bestes rein. Aber es ist jetzt auch schon angeklungen, so dieses, ich habe immer den Anspruch, ich gebe mein Bestes rein, aber muss mir gleichzeitig halt sagen, dass selbst das Beste von mir nicht automatisch das Ziel erreicht. Also selbst mein bester Song wird nicht automatisch die Herzen von den Leuten erreichen, sondern das macht letzten Endes Gott und ich kann mich da reingeben und kann nochmal 1000 schlaflose Nächte wegen, keine Ahnung, 2 Verszeilen irgendwie durchleben.
Mhm.
Aber es wird deswegen nicht mehr das Ziel erreichen.
Mhm.
Und so versuche ich auch mit Fehlern umzugehen, dass wenn manchmal Sachen einfach daneben laufen, dass ich trotzdem weiß und mir sag, ich bin nicht derjenige, der hier erzwingen kann, was mit meiner Musik passiert. Mhm.
Obwohl ich das auch für eine Gabe halte. Also ich glaube, es gibt auch Menschen, die können auch Details sehen und Details wahrnehmen, was vielleicht andere tatsächlich gar nicht so können. Und diese Fähigkeit, Dinge dann auch zu erkennen, was braucht es jetzt noch, damit es wirklich gut wird, finde ich schon auch was Gutes. Und manchmal nervt mich das tatsächlich auch, wenn Leute einen dann direkt als Perfektionisten abstempeln und das alles so negativ darstellen, weil ich glaube, warum haben wir extrem krasse Erforschungen und Erfindungen gemacht? Weil es Menschen gab, die bis ins Detail dran geblieben sind, bis sie das hatten, was sie wollten.
Mhm.
Und ich weiß nicht, Susi, vielleicht kannst du das sagen. Also Susi zum Beispiel hat mich ja auch im Gesang unterrichtet während meinem Studium.
An welchen Punkten
an der Stelle
es?
Gesagt, ne?
Genau, das haben wir immer gesagt.
Also meine Erfahrung.
Wann hast du das Gefühl, kippt es? Wann ist Perfektion etwas Schlechtes? Wann wird sie zu etwas Schlechtem?
Problem an Perfektionisten ist im Grunde genommen, dass sie ja selbst an sich am meisten leiden.
Mhm.
Also es gibt einen Punkt, wo man an sich selbst leidet. Und das kommt ja auch in deinem Song raus. Ich finde es sehr schön, auch wo du dann zu dritt mit dir selbst auftauchst und so. Also und ich glaube, das ist der kritische Punkt. Das Streben nach Perfektion ist einfach ein unendliches. Und es kann zu einer selbstzerstörerischen Kraft werden, wie jede Stärke auch eine Schwäche sein kann. So eben auch beim Perfektionisten, wenn er an sich selbst verzweifelt, dann ist es definitiv zu viel. Und ja, ein Glück gibt es auch da eine erlösende Kraft. Irgendwann auch zu sagen, hey, es ist jetzt gut. Und ich glaube, Musik braucht auch Perfektionisten. Es braucht Leute, die es gerne exzellent machen. Das ist ja auch ein ganz edles Streben.
Ja.
Die spannende Frage für mich ist eben jetzt gerade in Lobpreis oder auch im Setting von Gemeinde, wie viel Exzellenz und Perfektionismus braucht es an dieser Stelle?
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist es manchmal zu, als Musikerin gerade auch, die Musik liebt und die das sehr hoch hält, ist es mir manchmal dann auch zu wenig Streben nach Exzellenz. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also
Ich glaube, es eröffnen sich halt neue Räume, die man gar nicht entdeckt, wenn man sein Instrument gar nicht so kennt oder beherrscht. Also ich muss sagen, ich liebe Momente, in denen ich einfach singe und irgendwas kommt aus mir raus und ich weiß gar nicht was, aber es ist einfach toll.
Mhm.
Und ich weiß auch gar nicht, was ich da gerade tue und es passiert und ich habe das Gefühl, die Stimme trägt es und der Geist tanzt gerade.
Mhm.
Und das sind aber Momente, die ich nur kann, weil ich gelernt habe, meine Stimme dann so zu benutzen. Und weil sie sich dann frei bewegen kann.
Mhm, ja.
Oder eben auch die Tatsache, ich kenne den Liedtext und ich kann einfach improvisieren, weil ich den Text kenne und muss nicht,
auch viel
bin nicht gedanklich dauernd bei meinem Sheet und was kommt jetzt als nächstes? Also wenn ich nicht frei bin in meinem Kopf, dann, ja.
Gut, ich meine, das ist ja so die musikalische Ebene, sage ich mal. Da erlebe ich irgendwie sehr viel Streben nach Perfektion oder Exzellenz in vielen Gemeinden.
Mhm.
Also mit Tracks und du musst es 1:1 so nachspielen.
Mhm. Ja, da ist die Freiheit dann auch nicht mehr da.
Genau, und ich finde halt, also mir wäre es halt ein großes Anliegen zu sagen, hey, du hast klar auf der einen Seite die musikalische Exzellenz, aber habt ihr halt verstanden, warum ihr das eigentlich macht? Und ja, dieses eigentlich Streben nach, ich sag mal, geistlicher Exzellenz, ja. Sagen, ja, wir gehen zusammen in die Tiefe,
ja.
Und geben musikalisch unser Bestes, aber durchdenken das und kopieren nicht einfach irgendwie, was andere so machen, und deswegen müssen wir es auch so machen.
Ja.
Und ich finde, es klingt sehr viel, sehr professionell,
ja.
Aber die Frage ist halt, ob der Kern, die inhaltliche Tiefe da so ja. ist, wo sie eigentlich sein sollte.
Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren? Wo in einem Punkt im Gottesdienst würdest du dir das wünschen, sozusagen, dass mehr geistliche Tiefe oder mehr Verständnis für das Gesamte
ja.
passiert?
Also, ich kann mich noch an einen Gottesdienst erinnern, wo wir gespielt hatten, da war danach dann, oder wir haben danach gespielt und davor war, glaube ich, ein Gottesdienst irgendwie so, und dann war halt Predigt und davor waren ein paar Songs und nach der Predigt waren ein paar Songs.
Mhm.
Und es hatte halt gefühlt einfach gar nichts miteinander zu tun.
Mhm.
Und es waren total hippe Songs, die man halt gerade so spielt, die alle so spielen, die gut ankommen, hauptsächlich Jugendliche. Und ich habe mich halt so gefragt, ja, also warum spielt jetzt gerade die Songs? Also die haben jetzt hier eigentlich komplett inhaltlich fehl am Platz. Und ich würde mir halt wünschen, dass man da inhaltlich so die Predigt supportet und auch, das ist einfach eine Einheit und was danach passiert.
Caro, als Pastorin, kennst du das?
Also ich arbeite auch als Pastorin, hast du ja schon gesagt. Und mir wurde gestern die Frage gestellt, ob ich denn, wenn ich eine Predigt schreibe, die Lieder auch auswählen würde oder ob ich das nicht tue. Und dann ist mir aufgefallen, ja, sofort. Also wenn ich die Predigt geschrieben habe und überlege, wie geht der Gottesdienst weiter, und ich muss die Mail schreiben an den Techniker und an die den Moderator, die Musikerin, dann weiß ich, ich werde ganz bestimmt das Lied nach der Predigt aussuchen. Und vielleicht auch manchmal das Anfangs- und Endlied oder Lieder an ganz sensiblen Punkten, also nach einem Gebet.
Mhm,
oder auch vielleicht sogar vor einer Predigt, vor einem Input.
Ja.
Weil ich möchte, dass ein roter Faden ist und weil ich möchte, dass die Leute einen Weg nachvollziehen können. Und ich manchmal mag ich es auch gar nicht, wenn man dann den Song nochmal anmoderiert, sondern wenn die Predigt endet, man hat einen Gedanken,
ja,
und
genau.
Das Lied fängt es auf, ohne dass nochmal eine Unterbrechung kommt, wie du das gesagt hast, nicht nochmal eine Irritation,
ja.
Und so, wir singen jetzt noch das Lied so und so,
mhm.
Sondern das fließt ineinander, du bist da gedanklich drin und die Musik umhüllt dich, fängt dich ein und führt dich
ja.
weiter. So. Dein Album, was du schreiben willst, hast du ja ganz bewusst gesagt, du möchtest Anbetungslieder schreiben.
Ja.
Wie kam das?
Genau, wir haben über Soul Devotion gesprochen gehabt,
ja.
Davor war Punkrock und dann war jetzt irgendwie Deutschpop-Phase und ich habe das Gefühl, dass es einfach noch so viel bräuchte in der Worship-Landschaft, und dass mein Herz dann noch eigentlich, ja, einfach voll dafür schlägt und ich da voll Bock habe, mich da mehr reinzugeben und mir hat es schon auch Spaß gemacht, so jetzt die letzten zwei Alben, und da kannst du wieder was falsch machen, weißt du, kannst irgendwie Wortspielchen machen und dann kannst du dich eigentlich richtig austoben. Und ist auch cool, aber ich sehe da gerade irgendwie den Mehrwert und das, was irgendwie dringender gebraucht wird in neuer deutscher Lowpreis-Musik.
Mhm. Was unterscheidet für dich Deutschpop oder Singer-Songwriter, christliche Singer-Songwriter-Musik von Anbetung?
Gut, von Anbetung würde ich sagen, erstmal nichts. Weil meine Songs sind auch meine Anbetungssongs. Also ich kann damit anbeten. Nicht mit allen.
Ja.
Also irgendwie wieder was falsch machen ist für mich jetzt irgendwie kein Anbetungssong. Ja. Aber mit vielen meiner Songs bete ich auch an.
Mhm.
Aber die sind halt für den Gottesdienst immer noch machbar. Aber es sind halt keine Mitsinglieder in denen. Und das würde ich schon sagen, ist im Kern schon ein entscheidender Faktor. Kann eine Gemeinde theoretisch den Song oder Teile des Songs. Also ich glaube, man muss nicht immer alles mitsingen.
Ja, ja.
Ist halt eine Frage, wie leite ich es auch an.
Mhm.
Aber genau, irgendwo musst du die Leute mit involvieren und willst du da vorne nicht einfach ein Entertainment machen, sondern gemeinsam Gott anbeten. Und das gehört dazu.
Ja, ich vielleicht noch zur Konkretation. Ich benutze gerne den Begriff Anbetung oder Worship. Ist ja das Englische.
Ja.
Die englische Übersetzung. Weil Lobpreis, also klar, Lobpreis ist so ein Containerbegriff geworden, ein fester Begriff für etwas, was wir meinen, aber Loben und Preisen ist ja nur eine Form der Anbetung. Und ich benutze eben gerne den Begriff Anbetung, weil da gehört auch die Klage dazu oder
ja.
das Zweifelnde, sich an Gott wenden. Und ja.
Ja. Ist also deine Hoffnung für dieses neue Album schon auch, dass das in Gemeinde gesungen, also dass es singbar ist, dass es gesungen wird und Teile davon gesungen werden? Jetzt hast du gerade gesagt, wir brauchen neuen Lobpreis oder neue Anbetung. Was ist diese Sehnsucht? Also was ist das, was es braucht?
Ich habe einfach bei vielen Worship-Songs das Gefühl, dass die Leute ein Stück weit eher überfahren werden. Und klar, also ja, man kann sagen, okay, Anbetung ist eine Entscheidung. Okay, du fühlst es jetzt gerade nicht so, deswegen musst du dich einfach entscheiden. Mhm. Das ist ja so, ja. Also, aber manche Menschen tun sich dann nicht so leicht, einfach mal kurz sich zu entscheiden, Gott zu loben, wenn es ihnen halt einfach gerade nicht gut geht. Und die brauchen halt auch Lieder, wo sie ernst genommen sind, wo sie auch erstmal sein dürfen.
Ja.
Und dieses Sein dürfen, sage ich mal, in so einem klassischen Worship-Song, es begrenzt sich wahrscheinlich auf 1 bis 2 Zeilen im Vers. Und manchmal braucht das mehr Platz. Also wie du sagst, die Klage, ja genau, dann müssen die Hände hochgehen. Also das ist so.
Das ist steil.
Ja, voll. Und für mich, also das, für mich funktioniert das auch.
Ja.
Also das klappt für mich und ich, aber ich erlebe halt die Menschen, bei denen das halt so nicht funktioniert. Mhm. Und da denke ich mir so, boah, ich will, dass die Leute sich ernst genommen fühlen.
Mhm. Sorry, das muss ich noch kurz einwerfen.
Ja.
Ich hatte mal eine Zeit, wo es mir auch nicht gut ging und dann hat mir das sogar geholfen, Lieder zu haben, die einfach nur Gott danken.
Ja.
Also die gar nicht, die, wo es gar nicht um mich ging und um meine Fragen und Zweifel und Wellen und Meere, die ich durchschreiten muss, sondern wo ich einfach nur, okay, ich darf jetzt einfach Gott loben und danken. Mhm. Das hat mir tatsächlich total geholfen und das habe ich in der Zeit am liebsten gemacht. Das fand ich ganz interessant, die Erfahrung.
Ja,
und die Songs braucht's ja auch.
Aber ich höre wieder, und das finde ich ganz wunderbar, dieses wirklich so dieses diakonische Potenzial in deiner Musik, wirklich dem Menschen zu dienen, damit Beziehungen zu schaffen, abzuholen. Und ja, dieses Menschsein, also wirklich durch Musik auszudrücken, dass Gott auch ein Beziehungswesen ist.
Mhm.
Und wie das auch in den Psalmen ist, also in allen unseren Gemütszuständen, wenden wir uns zu ihm und werden auch von ihm abgeholt, verstanden und dann, und das ist eben auch eine wichtige Facette von Anbetung. Wir haben natürlich auch eine Fun-Frage mitgebracht. Mhm. Keine Funk-Frage, sondern eine Fun-Frage.
Je nachdem, könnte auch eine Funk-Frage werden vielleicht.
Die Bastian, die jetzt spontan beantwortet wird. Ja. Auch noch die Frage, ob du es als Fun auffasst. Vielleicht findest du es überhaupt
gar nicht so lustig.
Vielleicht ist es nicht so lustig.
Ich glaube, es ist auch nicht so lustig.
Wir werden sehen. Ich finde sie lustig.
Okay,
welchen bestehenden Worship-Song würdest du dir wünschen, hättest du gerne selber geschrieben?
Ui. Ganz spontan, Herr, ich komme zu dir.
Warum?
Also ich spiele den selber total gern und ich finde es krass, wie der einfach in jedem Setting funktioniert der. Egal welches Alter. Welcher Anlass für den Gottesdienst. Und ich bewundere einfach nur Albert dafür, dass er diesen Song geschrieben hat.
Albert, ja.
Also Respekt einfach.
Ich muss auch sagen, ich bewundere Albert Frey. Ich habe auch Konzerte, immer wenn ich da war, ich hatte das Gefühl, er strahlt eine Demut aus und er schafft es für mich irgendwie wie so kein anderer, die ganze Gemeinschaft mit hineinzunehmen und zu einen und als Gemeinschaft vor Gott zu stehen.
Ja.
Und das tut er in einer Schlichtheit und Demut. Das finde ich einfach toll.
Auch in diesem Song. Caro, die zweite Fun-Frage.
Du bist in einer großen, zu einem großen Jugend-Worship-Event eingeladen, stehst auf der Bühne mit deiner Band und hast den Auftrag, das Lied Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein als Worship-Song zu performen.
Das ist übrigens ein Song von Münchner Freiheit, wer den nicht kennt.
Münchner
und,
Freiheit.
Ist nicht ein Worship-Song.
Ist ein Schlager, ein sehr cooler Schlagerfisch. Also funktioniert auf jeder Party. Aber ich möchte auch ohne Gott heute Nacht nicht einschlafen. Und wie leitest du dieses Lied ein, damit es, nehmen wir mal nur den Chorus.
Ja.
Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahre ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich nicht zur Ruhe. Das, was ich will, bist du. Wie leitest du das ein, dass es zu einem Worship-Song wird?
Also ich würde es wahrscheinlich gar nicht so weit kommen lassen. Ich würde sagen, lieber Veranstalter, ich habe hier meinen Songpool und du darfst dir gern Songs aus diesem Pool auswünschen. Aber tatsächlich, ich würde einfach eine Ballade draus machen. Ich würde ihn aus der musikalischen, gewohnten Welt rausholen, wo alle Alarmglocken wahrscheinlich dann bei den Leuten angehen. Und wird es komplett reduziert, nur mit Akustikgitarre. Weil ich glaube, der könnte
was sagen.
Funktionieren.
Ja.
Wir kommen auf die Schlusskurve. Mhm. Und wir haben auch eine Frage, die wir jedem Sofagast stellen.
5 Jahre sind vergangen. du blickst zurück auf die Worship-Kultur in Deutschland, in der Schweiz und du willst unbedingt dabei sein und mitmischen. Was ist passiert?
Es wäre deutsch und es wäre auf jeden Fall sehr viel deutsch und es wären vielleicht 2, 3 Lieder von Übersee, wo ich denke, es ist gut Teil der einfach weltweiten Gemeinschaft damit zu sein, aber wir haben unsere eigene DNA und Songs, wo wir sagen, ja, da stehen wir dazu und müssen uns nicht verstecken. das wäre eine Sache. Dann ist es auch schon angeklungen, so dieses mitten im Leben, dass da vorne Leute sind, die ich spüren kann auch. Also die sind nicht unsichtbar, sondern die haben vielleicht auch Ecken und Kanten und die haben auch einfach drücken vielleicht Phasen aus oder Dinge aus, wo ich denke, okay, das ist alles andere als, okay, nur heilig, 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 aber ich kann die Menschen spüren und die nehmen mich quasi durch ihre Gottesbeziehung eigentlich mit rein, dass ich sage, ja, genau, ich will auch wieder diesem Gott so nahe sein oder ja, so ermutigend damit reingenommen zu werden. Das wünsche ich mir. Kunstvoll, aber zugänglich. Mhm. Ich finde, das ist einfach ein Spagat, den wir gehen müssen. Es muss mitsingbar sein und Leute müssen da einen Zugang finden zu der Musik, die gemacht wird, müssen sich einklinken können, aber es darf trotzdem nicht plump sein. Mhm. Es muss irgendwie auch so sein, dass man sagt, boah, das ist echt richtig schön und da feiere ich Gott für diese Schönheit. Und nicht einfach nur, okay, wie fangen wir den Song an? Ja, leg mal ein Pad. Okay, E-Gitarre mit viel Hall. funktioniert natürlich, aber ja, so diesen künstlerischen Anspruch wieder mehr zurückzugewinnen. Und dann auch Bands zu sehen, die nicht einfach nur Musik machen. Also gibt es viele, die nicht nur Musik machen, kann ich falsch verstehen, aber die da oben stehen und einfach von Herzen anbeten. Keine Performance irgendwie runterspielen, keine einfach nur ein musikalisches Brett, wo man denkt, boah, das wird mich gegen die Wand, ist einfach nur fett, sondern einfach diese Leidenschaft zu spüren. Und dann kann es auch fett sein, aber ich will vor allem diese Leidenschaft spüren. Dann wäre ich sehr glücklich.
Vielen Dank.
Vielen Dank für diese Worte. Die lassen wir jetzt so stehen. Und am Ende dieser Folge von Worship Sofa lassen wir die Musik sprechen. Du hast uns einen Song von dir mitgebracht, den wir jetzt noch hören dürfen. Wir hier live in deinem Wohnzimmer. Mhm. Der Song heißt, und worum geht's in dem Song?
Der Song heißt Ich weiß. Ist einer, der ist auf meinem ersten Album drauf. Und den habe ich jetzt ausgewählt für heute, weil ich so gern mehr in diese Richtung denken würde. Also es ist wahrscheinlich so ein Song, der so irgendwo zwischen Worship und Singer-Songwriter sich bewegt und diesen künstlerischen Aspekt versucht, auch mehr dem Raum zu geben. Mhm. In der Hoffnung, dass die Gemeinde trotzdem mit kann. Ich finde es spannend, der Herbert Grönemeyer-Song, sie können jede mitgrölen im Stadion. Ja. So. Und ich würde gerne der Gemeinde auch mal vielleicht ein bisschen mehr zutrauen. Vielleicht klappt sowas mit Songs in der Art.
Wir freuen uns drauf.
Sehr gespannt.
Vielen Dank, Bastian Benoit.
Ich weiß gerade nicht, wo oben und wo unten ist. Geht es bergauf, geht es hinab? Ich weiß es nicht, kein Licht in Sicht. Das, was du zu mir sagst, ist so weit weg von meiner Welt. Tagträumerei und Utopie, fernab von der Realität. Doch was du zu mir sagst, das, was du mir versprichst, wird eines Tages wahr. Nur den Tag weiß ich noch nicht. Doch ich weiß, dass du mich hörst, wenn meine Welt fällt. Du weißt, wohin es geht, wenn ich den Weg nicht sehe. Ich weiß, dass du mich trägst, wenn es nicht mehr weitergeht. Ja, ich weiß. Ich gebe hier nicht auf. Am Ende bin ich lang noch nicht. Doch
bis zum Ziel kann ich nicht sehen. Ich brauche dich, verlass mich nicht. Bei dir gibt's kein zu spät. Dein Timing ist mehr als perfekt. Doch oft so anders als gedacht. Denn deine Zeit ist Ewigkeit. Und was du zu mir sagst, das was du mir versprichst, wird deines Tages wahr. Nur den Tag weiß ich noch nicht. Doch ich weiß, dass du mich hältst, wenn meine Welt fällt. Du weißt, wohin es geht, wenn ich den Weg nicht sehe. Ich weiß, dass du mich trägst, wenn es nicht mehr weitergeht. Ja, ich weiß. Stück für Stück lichtet sich der Nebel mit jedem Schritt, den ich weitergehe. Ich setze einen Fuß vor den anderen, laufe weiter, bleib nicht stehen. Du hast mein Ziel vor deinen Augen. Ich halte dich fest, so gut ich kann. Unfassbar gut, dass ich dich habe. Ich geh mit dir in weites Land. Ja, ich weiß, dass du mich hältst, wenn meine Welt fällt. Du weißt, wohin es geht, wenn ich den Weg sehe. Ich weiß, dass du mich trägst, wenn es nicht mehr weitergeht. Ja, ich weiß, ich weiß.
Das war der Podcast Worship Sofa.
Du hast Interesse daran, dieses Thema zu vertiefen? Dann informiere dich jetzt über Aus- und Weiterbildungsangebote vom TSC, dem Theologischen Seminar St. Krishona
und dem ESB-Netzwerk. Die Links findest du wie immer in der Beschreibung.
Bis zum nächsten Mal.